Frau Eberhardt, Indien ist mit seinen knapp 1,2 Milliarden Einwohnern eine aufstrebende Wirtschaftsmacht, die selbst im Jahr der globalen Finanzkrise ordentliche Wachstumsraten verzeichnen konnte. Für europäische Konzerne ist der Subkontinent damit natürlich ein attraktiver Markt und potenzielles Investitionsfeld. Um Zugang zum indischen Markt zu bekommen, führt die Europäische Union mit Indien deshalb seit mittlerweile 4 Jahren Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ganz genau wissen wir nicht, wie der aktuelle Stand der Verhandlungen ist, weil weder die indische Regierung noch die Europäische Kommission auch nur ein einziges Verhandlungsdokument, also Textentwürfe oder ähnliches, veröffentlicht haben. Was wir wissen, ist, dass es in den Verhandlungen in den letzten Wochen und Monaten Fortschritte gegeben hat. Es wird unter Hochdruck verhandelt. Es gab sehr, sehr viele Treffen in den letzten Wochen und die Hoffnung der EU ist, dass auf dem morgigen EU-Indien-Gipfel Kompromisse erzielt werden können in Bereichen, wo es noch Differenzen gibt zwischen der EU und Indien und dass diese Kompromisse dann ausreichen, um die Verhandlungen 2011 abschließen zu können.
Dann lassen Sie uns mal zu den Verhandlungspartnern kommen. Was genau sind denn die Forderungen der Europäer?
Die Forderungen der Europäer spielen ziemlich genau die Forderungen der exportorientierten Industrie in Europa wieder. Die möchte auf den indischen Markt. Und dafür will sie einmal einen radikalen Abbau von Zöllen in der Industrie und im Bereich Landwirtschaft, also dass zum Beispiel die europäische Lebensmittelindustrie ihre Produkte günstiger auf den indischen Markt bringen kann. Die EU hat auch ein großes Interesse an der Öffnung des indischen Dienstleistungsmarktes. Da geht es um Banken, um Versicherungen, um Supermärkte, das indische Transportwesen. In all diesen Sektoren wollen europäische Konzerne Marktzugang. Ein weiteres zentrales Interesse der EU ist der Zugang zu indischen Rohstoffen. Da setzt die EU sich dafür ein, dass Indien verzichtet auf die Regulierung der Exporte von diesen Rohstoffen. Indien beschränkt die teilweise sehr stark. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenn es nach der EU geht. Ein weiterer wichtiger Bereich für die EU ist die Verschärfung von geistigen Eigentumsrechten. Also da geht es um sowas wie Patente und andere Formen von geistigen Eigentumsrechten. Hier möchte die EU einen sehr viel weitreichenderen Schutz von Patenthaltern, als das bisher in Indien der Fall ist. Und schließlich gibt es ein großes Interesse der EU, den indischen Markt zur öffentlichen Auftragsvergabe zu öffnen. Also das heißt, alles, was Lokalregierungen, auch die indische Regierung an Aufträgen vergibt, auch hier drängt die EU darauf, dass europäische Konzerne hier frei mitbieten können und eben auch so in Bereiche wie die öffentliche Wasserversorgung und so einsteigen zu können.
Und wie sieht das auf der Gegenseite aus? Offensichtlich haben auch die Inder ja ein Interesse an einem bilateralen Handelsabkommen mit der EU.
Ja, die indische Seite hat auch ein großes Interesse an einem Deal mit der EU. Treibende Kraft hinter der indischen Verhandlungsposition ist die indische Dienstleistungsindustrie und da insbesondere die Softwareindustrie. Die hat beispielsweise ein Interesse daran, dass sie ihr Personal, was in Europa arbeitet, in Unternehmenssitzen, die die indische Softwareindustrie in Europa aufgemacht hat, dass sie dieses Personal leichter quer über den europäischen Kontinent verschieben kann, ohne sich mit sowas auseinanderzusetzen wie Mindestlöhne, irgendwelche sehr unterschiedlichen Regelungen zu Renten und sozialen Sicherungssystemen. Also sie möchte eine Liberalisierung der Migration von Arbeitskräften im europäischen Dienstleistungssektor.
Sie haben das Beispiel der Lebensmittelindustrie schon angesprochen. Bleiben wir bei diesem Beispiel. Europäische Anbieter wie Carrefour, Tesco und Metro wollen ja den indischen Markt erobern. Welche Folgen hätte das?
Die Folgen tatsächlich der Öffnung des indischen Einzelhandelmarktes wären dramatisch. Man muss wissen, dass der indische Einzelhandel nach der Landwirtschaft die zweitwichtigste Einkommensquelle ist für Menschen in Indien. 33 Millionen Menschen leben in Indien vom Einzelhandel. Das heißt, sie sind Straßenhändler oder haben einen kleinen Laden. Es gibt in Indien noch gar nicht viele große Supermärkte, auch keine großen indischen Supermärkte. Die wenigen, die es aber gibt, zeigen, dass sobald ein solcher Supermarkt in einer Gegend aufmacht, die Straßenhändler und Besitzer von Kleinläden massiv unter Druck geraten, weil sie mit dem Billigangebot der Großkonzerne nicht Schritt halten können. Und schlichtweg niederkonkurriert werden. Die Angst des indischen Einzelhandels ist, dass wenn jetzt auch noch europäische Konzerne auf diesem Markt mitwischen, also Player wie Tesco, Carrefour oder die Deutsche Metro, dass diese Dynamik verschärfen wird und damit eben die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen bedroht ist, die auch nicht einfach in einem anderen Sektor anfangen können und da wieder einen Job finden, sind oft Leute mit wenig Ausbildung, für die der Einzelhandel eben überhaupt die einzige Möglichkeit ist, zu überleben. Das heißt, der Öffnung dieses Marktes und der mögliche Verdrängungswettbewerb, den das nach sich ziehen könnte, käme in Indien tatsächlich einem sozialen Exodus gleich.
Wenn das so kommt, wie Sie befürchten, Millionen von Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage, verlieren ihren Arbeitsplatz, was müsste dann getan werden, um das zu verhindern?
Wir brauchen letztendlich eine ganz andere Handelspolitik. In Indien genauso wie in Europa. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel weg von eben einer Politik, die sich auf Großkonzerne fokussiert. Es sind ja auch nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in Europa, die von so einer Politik profitieren oder überhaupt ein Rieseninteresse auf dem indischen Markt haben, den sie schlichtweg gar nicht im Blick haben. Was wir brauchen, ist eine Handelspolitik, die sich primär an ganz anderen Interessen ausrichtet, also an Menschenrechten, an der Verbesserung von Arbeitsbedingungen, am Schutz von natürlichen Ressourcen und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass es dazu nicht auch Vorschläge gibt. Für den Bereich des indischen Einzelhandels zum Beispiel hat das indische Parlament eine sehr umfangreiche Studie vorgelegt in diesem Jahr und auch Vorschläge gemacht, wie man diesen Sektor besser organisieren kann, wie man auch die Lebensbedingungen der Menschen, die da jetzt schon arbeiten und die ja auf keinen Fall ideal sind, das möchte ich nicht suggerieren, wie man die verbessern kann. Die Vorschläge werden letztendlich von der indischen Regierung aber schlichtweg ignoriert. Also die Vorschläge beinhalten nämlich zum Beispiel die ganz klare Forderung, dass der indische Einzelhandel auf gar keinen Fall für ausländische Supermarktgiganten geöffnet werden sollte. Also es gibt Ideen, wie man Wirtschaftspolitik in Indien und der EU anders gestalten kann. Gleichzeitig gibt es aber die indische Regierung und die EU-Kommission, die als Helfershelfer des Großkapitals, kann man sagen, auf beiden Seiten agieren und eben diese Vorschläge leider weiterhin ignorieren.
Für so ein Freihandelsabkommen müsste ja auch das Europäische Parlament zustimmen. Welche Chancen sehen Sie denn, dass das Parlament ein solches Freihandelskommen eventuell entschärfen, wenn nicht gar zu Fall bringen könnte?
Die Chancen sehe ich leider als nicht sehr hoch an, da das Parlament ja nur seine Meinung äußern kann zu dem allerletzten Deal. Also nach Jahren von Verhandlungen kann das Parlament zustimmen oder auch ablehnen. Das ist natürlich eine sehr hohe politische Hürde. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Kritik auch aus dem Parlament. Es gab gerade am Anfang Dezember, am 1. Dezember, haben 25 Abgeordnete des Europaparlaments einen Brief geschrieben an den europäischen Handelskommissar Karel de Gucht und eine ganze Latte von Kritikpunkten an den Verhandlungen mit Indien vorgelegt, die sich decken mit der Kritik, die die europäische und indische Zivilgesellschaft an den Verhandlungen hat. Also es gibt diese Kritik und Teil der Kritik ist eben auch eine Kritik an der Informationspolitik der EU. Also obwohl das Parlament mehr Macht bekommen hat und am Ende über ein Abkommen mitentscheiden kann, fühlen die Abgeordneten sich anscheinend völlig desinformiert und eben überhaupt nicht in der Lage, die Verhandlungen dermaßen kritisch zu begleiten, dass vielleicht zumindest die Spitzen, die sozial-ökologisch schädlichen Spitzen eines solchen Abkommens aus dem Text rausgenommen werden. Also insofern der Einfluss des Parlaments leider auch nach dem Lissabon-Vertrag immer noch eher gering und die Chancen, dass die Abgeordneten dann tatsächlich am Ende den Deal zu Fall bringen, leider auch nicht sehr groß.